denke, dass wir das als Kinder Gottes nie vergessen dürfen, dass Jesus wiederkommt, dass er dort eine Wohnung für uns vorbereitet hat und sehnsüchtig darauf wartet, dass er uns dort willkommen heißt. Das ist unsere Hoffnung. Und wir sind Vorbilder darin, wenn wir das anderen Menschen zurufen, weil sie haben das nicht, sie kennen das nicht. Ihre Welt endet hier. Und als ich mich so auf diese Kinderübernachtung vorbereitet habe, ich gedacht, Herr, was für ein Thema, was soll man mit den Kindern machen, was betrifft sie, womit fangen sie was an? Gute Zeit haben können sie jedem Sportverein, die beste Zeit haben sie unter Christen. Was ist es? Und da habe ich gedacht, Vorbild ist eigentlich ziemlich cool. Weil viele sagen, die Kinder sind ungehorsam, sind laut, stören, im Gottesdienst rennen sie immer im Kreis. Ich kann nicht machen, was ich will. Ich muss immer zu Hause sein, jetzt ist das Kind krank. Aber Kinder sind ein Segen. Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Das Leben, was Gott einhaucht. Du selbst warst ein Kind. Und das sind unsere Kinder. Wir haben eine Verantwortung. Und in der Bibel werden unwahrscheinlich viele Vorbilder genannt. Ich frage jetzt euch einfach, dass wir so ein bisschen noch einmal, ups, ich gehe mal ein bisschen da lang, sonst bin ich zu nah am Lautsprecher, dass wir so ein bisschen reinkommen in das Thema. Kennt ihr Vorbilder, die uns genannt werden in der Bibel? David, wer noch? Mose, wer noch? Abraham. Viele. Und kennt ihr auch ein Vorbild, was selber sagt, dass es ein Vorbild ist? Paulus, ja, das vergessen wir häufig. Er sagt einfach, mach so wie ich. Mach doch einfach so wie ich, gar nicht schwer. Ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Mach so wie ich. Und im Gottesreich gibt es ganz viele Themenfelder, wo man Vorbild sein kann. Auch dort einfach mal, dass wir so eine bunte Schar haben. Was kann man Vorbild sein im Reich Gottes?
Dienen.
Dienen. Was noch?
Wort verkünden.
Was noch?
Demut.
Demut, Lebenswandel. Also Tausende. Ich werde heute keine Chance haben, über das alles zu predigen. Geht nicht. Aber mit Josua habe ich eine Stelle gefunden, ich finde die mega genial. Du kannst 1000 Bücher lesen über Kommunikation, über Reden, über was passiert in einer kritischen Situation, aber am Schluss lache ich, weil die Bibel hat die beste Antwort. Und wie soll ich das sagen? Wir tun uns häufig genug schwer damit, dass wir sagen, ja, Abraham ist ein Vorbild, Jakob ist ein Vorbild, David ist ein Vorbild, Paulus ist ein Vorbild, ist ein ganz toller Typ. Aber wo bin ich Vorbild? Wo bist du Vorbild? Damit tun wir uns häufig genug sehr, sehr schwer. Und ich möchte euch heute einladen, dass wir das Bild drehen. Dass wir das Bild dahin drehen, dass wir zulassen und sagen, ja, Herr, du hast gesagt, ich bin Vorbild, dann möchte ich Vorbild sein. Hilf mir da dabei. Und ein Vers, der einfach als einer der 1000 vielen anderen als Beispiel sagt, warum wir Vorbild sind oder was das heißt, steht in Matthäus 5,16. Dort heißt es, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das sagt er nicht zu meinem Nächsten, auch nicht zu dem faulen Sack, der immer hinten in der letzten Reihe sitzt im Gottesdienst und nie was tut, in keiner Veranstaltung. Wenn Mittagessen ist, schleppt er nie einen Tisch, der lässt sich immer bedienen, habe ich noch nie in der Küche gesehen. Das sagt er nicht zu dem. Das sagt er genauso auch zu dir. Zu jedem anderen. Zu allen sagt er, dass unser Licht leuchtet, die guten Werke vor den Menschen leuchten, damit sie unseren Gott im Himmel preisen. Jeder von uns ist eingeladen, so ein Vorbild zu sein. Und jetzt mal, wenn ich das so eingeleitet habe, Butter bei die Fisch. Und jetzt sehen wir Deutsche ein bisschen Gehemmtheit. Wer von euch ist mutig genug, hebt die Hand und sagt, ich bin hier in der Gemeinde Vorbild für. Sagt er, es ist deutsche Gehemmtheit. Ist das nicht schlecht? Ist das nicht peinlich? Ist das nicht ungeschickt? Paulus sagt, macht's wie ich. Jeder Kindergottesdienstmitarbeiter, der nachher mit den Kindern hier aktuell parallel Kinderstunde sagt, macht und mit ihnen redet, jeder Jugendmitarbeiter, jeder Hauskreisleiter, jeder Prediger sagt, mir nach, Warum tun wir uns so schwer damit? Wir haben gerade gesehen, Vorbild sein, da sind wir alle dazu berufen. Wir Deutschen tun uns unwahrscheinlich schwer damit zu sagen, hey, mir nach, ich kann das. Mir nach, ich kann das. Aber der Peter ist einer derjenigen, der sagt, das Schönste, was für mich geschehen wird in der Gemeinde, ist, wenn Jüngerschaft geschieht. Also Jüngerschaft im Sinn von einer, der Lebenserfahrung hat, Glaubenserfahrung hat, schnappt sich einen zweiten, ob älter oder jünger, ist völlig egal, und lebt mit ihm einfach ein Stück seines Weges, geht da mit ihm zusammen und übermittelt alles, was er mit Jesus gelernt hat, dieser Person. Sonst muss er alles selber lernen. Und es tut manchmal weh, mit dem Kopf immer gegen die Tür zu laufen. Ja? Das ist echt doof. Wenn da einer hilft, ist es viel besser. Wir sollen Vorbild sein. Und heute möchte ich einen kleinen Ausschnitt von diesen vielen Themen mit euch anschauen, weil ich bei Josua gesehen habe, der macht das mega gut. Und wir können ganz viel von ihm lernen. Und zwar möchte ich das unter einen Vers stellen. Das ist der Leitgedanke sozusagen darüber. Der steht in Epheser 4, 29. Dort heißt es, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, Gottes Gnade vermitteln. Also kein faules Wort, kein böses Wort soll über unsere Lippen kommen. Jetzt bin ich wieder bei dem. Vorbilder tun was Gutes, nicht, dass sie etwas nicht tun, sondern sie tun was Gutes. Nämlich sie reden gut, angemessen und hilfreich. Nur gut, was ist gut? Ja, wir reden das, was Gott will und nicht das, was uns passt. In der Bibel heißt es manchmal, dass wir so nach den Ohren der Menschen pfeifen. So heißt es in dem biblischen Jargon, das versteht heute keiner. Aber es heißt im Prinzip, den Menschen so zureden, wie sie es gerne hören. Ist falsch. Menschenfurcht, wir sollen so reden, was vor Gott richtig ist, was vor ihm Wert hat. Das ist gut. Was ist angemessen? Beispiel, irgendwas. Was ist angemessen? Also wenn ich auf einen Schlag ganz laut werde, ist es teilweise echt unangemessen, weil es der Situation überhaupt gar nicht entspricht. Wenn nur so ein klein wenig passiert ist, muss ich nicht laut werden. Wenn ein Kind hier durchläuft, ein Kind, und einfach heult, was soll ich da laut werden? Das kann nichts dafür, das ist ein Kind, deswegen heißt es Kind. Als Erwachsener kann es sich zügeln, aber als Kind, no way. Angemessen. Wenn mein Bruder, meine Schwester in Sünde fällt und ich grundsätzlich erstmal hier vorne hinkomme, das Mikro in die Hand nehme und sage, du, ich habe gesehen, wie der Harry, kennt den Harry, der hat das und das gemacht. Das ist völlig unangemessen. Ich soll das zuerst mal mit ihm selber regeln. Ihn versuchen zu gewinnen. Ungeduld ist völlig unangemessen. Gott ist der beste Vorbild zum Thema Geduld. Und was ist hilfreich? Jetzt wird es ganz spannend. Was ist hilfreich? Was ist eine hilfreiche Rede? Jemanden ermutigen. Ermutigen, ja, was noch? Auf was kommt es wirklich an, damit es hilfreich ist? Zurück zu Gott, ja.
Zuhören.
Zuhören. 40 Tonnen abladen. Hast du es verstanden? Hast nicht gemacht, hier nochmal, damit du es bis hier verstehst. Ich mache euch ein Bild, ich finde Bilder wundervoll. Da ist, Entschuldigung an alle, da ist eine alte Oma, die kann nicht gehen. Die kann nicht gehen, sie ist müde, sie ist schwach. Sie sitzt auf dem Stuhl und ich stehe hier und habe hier den Rollator und sage, Ohmchen, steh auf, hier ist der Rollator, hier ist deine Hilfe, steh auf. Und die Oma sagt, vielen Dank, ich kann nicht aufstehen ohne Rollator. Und ich sage, hier ist doch hilfreich, der Rollator ist doch da, ist doch deine Hilfe, nimm den Rollator. Und sie sagt, ey, ganz ehrlich, was ist denn das für eine Hilfe? Ich brauche doch den Rollator zum Aufstehen, wenn du ihn einen Meter wegnimmst, ich komme da nicht hin, ich falle um. Hilfe, hilfreich bedeutet so, dass der Empfänger damit was anfangen kann. Alles andere ist keine Hilfe. Egal wie gut du es meinst, es ist wirklich Pup, egal wie gut du es meinst, es ist völlig Wurst. Du kannst die besten Absichten haben, aber wenn der Empfänger das nicht als Hilfe empfindet, ist es nicht hilfreich. Und ganz ehrlich, manchmal machen wir das. Da schnappen wir uns ein, gehen mit dem spazieren und sagen, du, mir ist was aufgefallen in deinem Leben und so, und dann wollte ich dir mal mitgeben und so, hast du Zeit, darf ich dir was sagen, Feedback und so. Und dann nehme ich mit dem und dann rede ich mit ihm und ich merke gar nicht, dass der mit seinen Gedanken ganz woanders ist. Aber ich wollte es jetzt endlich abladen, damit er das wirklich gehört hat. Ist absolut nicht hilfreich. Das war vielleicht gut, vielleicht war der Ton angemessen, die Uhrzeit sicher nett und seine Aufmerksamkeit auch nicht. Der Epheserbrief lädt uns ein, wenn wir reden, also ich rede jetzt nicht davon morgens, guten Morgen, wie geht's, möchtest du Kaffee oder Brötchen oder was, sondern ein ehrliches Miteinander reden. Ein Thema, das uns betrifft, etwas, was uns zu einer Ja- oder Nein-Haltung zwingt, wo ich sagen muss, ich möchte das oder ich möchte das nicht mehr oder wo ein Konflikt zwischen uns herrscht, dann soll es gut, angemessen und hilfreich sein. Und ganz ehrlich, ich habe da auch genug zu kämpfen damit, ich bin da nicht der Beste drin. In meinem Umfeld verzweifeln Leute mit mir, weil ich häufig genug nicht so rede. Und ich darf da selber lernen, deswegen sind wir zusammen auf einer Seite. Jetzt zu Thema Josua. Ich finde das wirklich super, was wir dort in der Bibel lesen können. Ich lade euch ein, selber nachzulesen, 4. Mose, so ungefähr Kapitel 13, 14, dann habt ihr das in Summe. Aber ich möchte euch ein kleines Stück davon erzählen. Mose führt das Volk aus Ägypten. Und ihr müsst euch vorstellen, was die erlebt haben. Zuvor waren sie Sklaven und über Nacht werden sie überschüttet mit Reichtümern und sagen, geht frei nach Hause, wohin ihr wollt, geht. Unvorstellbar. Und sie gehen durch die Wüste und sie kommen und sie gehen durch die Wüste, weil Gott ihnen ein Land versprochen hat. Er sagt, das ist das gelobte Land, das ist Kanaan, da sollt ihr hin und Mose führt euch dorthin und Aaron. Auf dem Weg dorthin treffen sie andere Völker und die bekriegen sie. Dort ist Josua einer der Heeresführer. Davor hieß er Jeschua, glaube ich, so spricht man das aus, heißt Rettung. Und Mose nennt ihn dann um und sagt, du heißt jetzt Josua. Das heißt, der Herr ist Rettung und das ist total wichtig. Und jetzt kommen sie im Prinzip auf ihrem Weg von Ägypten, so von Süden, Südosten da hoch, bis nach sozusagen Kanaan, heutiges Israel. Und sie sind dann, kann man sich vorstellen, vielleicht so auf so einer Anhöhe, und laufen an das Ende von diesem Hügel und gucken runter in dieses Land und sagen, und das hat uns Gott gegeben? Wow, okay, interessant. Und Mose sagt, weil Gott es ihm gesagt hat, wir schicken jetzt 12 Kundschafter aus. Die sollen rein in das Land, die sollen uns sagen, was es dort gibt, Gutes wie Schlechtes. Die sollen sagen, wer dort lebt, damit wir uns vorbereiten können. Weil unser Gott hat gesagt, wir sollen es einnehmen. Also lass uns überlegen, wie wir das tun. Die Botschafter gehen aus, 40 Tage, und kommen zurück. Und sie bringen 2 Botschaften mit. 2. Die erste Botschaft ist, das Land ist fruchtbar, das Land ist genial. Da gibt es Früchte, Omas, sie bringen Riesentrauben mit, sonstiges bringen sie mit. Sie sagen, das Land ist fruchtbar. Und sie bringen eine zweite Botschaft mit, das Land ist furchtbar. Warum? Weil dort die Enakiter sind, Nephilim. Die Riesen, und die haben große befestigte Städte, und denen schlottern die Knie. Sie sagen, das werden wir so nie einnehmen. Das ist die Situation, vor der wir stehen, und jetzt kommt ein Teil dieser Geschichte. Ich lese euch das vor. Als die Israeliten das hörten, begehrten sie gegen Mose auf, doch Kaleb beruhigte sie und sagte, lasst uns losziehen und das Land erobern, wir sind stark genug, diese Völker zu besiegen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen, nein! Wir können sie nicht besiegen. Sie sind viel stärker als wir. Sie verbreiten unter den Israeliten schlimme Gerüchte über das Land, über dieses Kanaan, das sie ausgekundschaftet hatten. Also Kaleb und Josua sagten, hey, das ist super, lass uns hingehen. Aber die anderen Kundschafter sagten, nein, wir schaffen es nicht. Sie haben mit ihren Augen gesehen, mit den Händen gespürt, sie waren vor Ort und sagen, wir schaffen es nicht. Das ist Demotivation und Frust pur. Ein bisschen später in dem Abschnitt wird uns erzählt, aufgrund dessen, wie sie gesprochen haben, das waren 12 Kundschafter, ich habe keine Ahnung, sind es 400.000, wie viele Menschen waren das, die mit Mose durchgezogen sind durchs Volk? Ich glaube, keiner kann sie wirklich zählen, aber 500.000 locker. Eine halbe Million Menschen war danach, Achtung, voller Angst über die Zukunft. Voller Angst. Nur weil 10 zurückkamen und von furchtbar erzählt haben. Voller Angst. Sie haben sich gegen ihre geistlichen Anführer, Mose und Aaron, gestellt. Sie haben gesagt, weg mit euch, wir planen jetzt irgendwie neue Anführer. Ihr seid nicht die Guten, das kann hier nicht funktionieren mit euch. Sie haben gesagt, dass Gottes Plan gescheitert ist. Also Gott kann da keinen Plan mit uns haben. Dieses Land ist nicht für uns. Da hat sich Gott geirrt. Am liebsten, stellt euch das vor, wollen sie zurück nach Ägypten, ins alte Leben. Weil 10 Kundschafter so reden. Kaleb und Josua, die Gottes Wahrheiten ausgesprochen haben, die wollten sie am liebsten mundtot machen, steinigen. Bei all dem haben sie nur auf ihre eigene Kraft geschaut und gesagt, also wir schaffen das nicht. Und jetzt die Frage, ist das ein Vorbild? Also Gott sagt, ich bringe euch aus diesem Land heraus. Über Nacht gehen die aus der Sklaverei in ein freies Leben, überschüttet mit allen Reichtümern. Ich möchte nicht die ganze Geschichte erzählen. Durchs Rote Meer, alles was dazugehört, Kampf gegen die Amalekiter, alles gewonnen. Und dann stehen sie da vor der Tür und sagen, also ich kann das nicht. Ist das ein Vorbild? Es redet so ein Vorbild in einer kritischen Situation. Und die kritischen Situationen sind heute teilweise anders. Die sind anders. Heute heißt, keine Ahnung, Klimakrise, irgendwas, irgendwo. Und die Menschen haben Angst. Und die Menschen schauen nur auf ihre eigene Kraft. Und die Menschen schauen nur und sagen, oh, Gott hat hier was falsch gemacht. Wir brauchen neue Anführer. Das kann so nicht funktionieren. Wir müssen jetzt die Welt retten. Heute sind die Gespräche vielleicht vom Thema ein bisschen anders, aber die Gespräche sind genau gleich. Und jetzt ist die Frage, wie redest du als Kind Gottes über so eine Situation? Wie redest du darüber, wenn dein Freund, Nachbar, Verwandte kommt und sagt, du, mein Kind, das hat die Spur verloren. Das hängt nur noch in der Ecke, hängt hinterm Computer und ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Oh ja, sofort, weiß ich nicht, keine Ahnung, 10 Psychologiebücher, die Welt. Nur auf dich selber schauen? Gibt es da keinen Gott? Hat er nicht irgendwas gesagt? Wo ist er? Welches Vorbild bist du da? Denkt mal eine Minute drüber nach, wo ihr in eurem Leben sowas erlebt, dass ihr mit Menschen sprecht und ihr kommt danach raus und ihr sagt, ich habe eigentlich nur Angst, wenn ich mit dem rede. Wenn ich mit dem rede, erlebe ich nie Gott. Es geht immer nur um meine eigene Kraft, um seine und die ist endlich und das stellen wir dann zusammen fest. Warum ist es so? Darum geht es mir heute gar nicht. Ich möchte es nur kurz anschneiden, weil ich glaube, dass ihr das 100-mal gehört habt. Aber das ist der alte Mensch. In Römer 6, 6 und 7 steht, was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wenn deine Rede mit anderen Menschen so ist, dass sie am Schluss voller Angst sind, nur auf sich selber schauen, oder wenn du mit dir selber redest, dasselbe passiert, dann ist da ein Stück weit altes Leben in deinem Leben noch drin. Das ist nicht von Gott. Weil Gott hat Zuversicht, Gott hat Hoffnung, Gott hat einen Sieg, einen Plan. Der heißt nicht immer, dass du jetzt sofort gesund wirst, aber der heißt, dass er durch die Zeit der Krankheit mit dir durchgeht und du nicht alleine bist und du nicht auf dich alleine gestellt bist, sondern mit seiner Kraft da durchgehen kannst und anderen noch davon abgeben darfst. Und das ist der Riesenunterschied. Und die Frage ist jetzt, hey, wie komme ich denn dahin? Wie mache ich das, dass ich jetzt sage, okay, der alte Mensch soll sterben? Ich glaube, eines können wir lernen, das lehrt uns die Bibel. Sie sagt nicht, dass wir gegen den alten Menschen kämpfen sollen, in die Ecke drängen sollen. Wozu? Jesus hat am Kreuz gesiegt, genau dafür. Ich brauche nicht darüber kämpfen. Ich nehme mein altes Leben, lege es Jesus hin und sage, Jesus, hier, ich kann das nicht. Ich scheitere daran, es tut mir leid, nimm es weg und gib mir Vergebung dafür. Mach mich neu, wie es hier steht in Römer. Ich brauche nicht kämpfen, aber ich muss eins tun, Vorbild sein und treu sein. Und dann das Richtige tun, damit mein Platz, meine Zeit, meine Haltung nicht gefüllt wird mit dem alten Menschen wieder, weil alles leer ist. Ich würde mich so freuen, wenn andere Menschen in der Nachbarschaft von uns, von dir, wenn sie mit dir gesprochen haben, sagen, ich verstehe das nicht, wenn ich mit der rede, ist irgendwas anders. Die hat irgendwas, was ich nicht habe. Aber wenn ich mit ihr gesprochen habe, dann glaube ich, dass sie mir was anbietet von Gott, was ich nicht habe. Hoffnung, Veränderung, Möglichkeit für neu. Mit dem Satz aus Römer. Er ist es, nicht unsere Kraft, unser Tun. Er ist es. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt kurz ein Lied singen. Das wirft den Blick auf den Herrn. Und dann kommt der zweite Teil. Eine 500.000 Menschen hat Angst, schaut nur auf sich selber, sagt, Gottes Plan ist gescheitert, weil 10 Leute so reden. Das ist wie ein Buschfeuer. Eine falsche Flamme zündet den ganzen Wald an. Aber die Geschichte geht weiter. Und jetzt geht es um Josua und Kaleb und ich lese euch das vor. Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die zusammen mit den anderen 10 Männern in das Land erkundet hatten, zerrissen entsetzt ihre Kleider und sagten zum ganzen Volk, das Land, das wir durchzogen und erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Wenn der Herr uns wohlgesinnt ist, bringt er uns hinein und gibt es uns. Es ist ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Lehnt euch doch nicht gegen den Herrn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden leichte Beute für uns sein. Sie haben jeden Schutz verloren, aber uns steht der Herr zur Seite. Ihr braucht also keine Angst vor ihnen zu haben. Ist die Rede nicht komplett anders? Die waren die gleichen Botschafter, sind den gleichen Weg in dieses Land gegangen, haben die gleichen Riesen gesehen, die gleichen befestigten Städte gesehen. Aber sie reden ganz anders. Wie reden sie? Bitte? Positiv. Was noch? Woher kommt die Hoffnung? 121, Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Sie kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der Riesenunterschied. Daher kommt die Hoffnung. Nicht aus meiner Power, nicht aus meiner Weisheit, habe ich schon 10-mal gemacht. Nein, vom Herrn. Und das macht den Unterschied im Vorbild und im Reden, nicht im Gespräch um Kaffee, im Reden, um Ringen, um ja oder nein. Gehe ich den Weg, ja oder nein? Halte ich das durch, auch wenn es jetzt hart wird, ja oder nein? Da macht es den Unterschied. Ich möchte mit euch das ganz schnell kurz ein bisschen durchgehen. Schaut mal. Jesus, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die zusammen mit den anderen 10 das Land erkundet hatten, zerrissen entsetzt ihre Kleider. Warum haben sie das gemacht? Weil sie verstanden haben, was da gerade passiert. Eine 500.000 Menschen bekommt jetzt Angst. Nur weil 10 so einen Quark labern. Und weil sie Angst davor haben, dass dieses Volk Gottes Perspektive verliert. Seine Zusage verliert. Und weil sie sich, Achtung, persönlich verbunden gefühlt haben mit diesem Volk, als Vorbild sehe ich mein Gegenüber als meinen Partner, mit dem ich zusammen voranschreiten möchte. Und nicht als Gegner, dem ich erklären muss, was er in seinem Leben falsch gemacht hat. So hätten sie auch auftreten können. Volk, ihr seid alle falsch. Macht er nicht. Der zerreißt seine Kleider und sagt, hey, ich bin bei euch, ich bin Teil von euch. Kennt ihr die Geschichte von Jesus und Lazarus? Lazarus stirbt, Jesus sagt, naja, eigentlich ist das für meine Herrlichkeit, aber okay. Und bleibt noch mal 3 Tage, jeder verzweifelt. Der ist schon tot, der Lazarus, der stinkt. Aber was macht Jesus? Was passiert mit seinen Augen? Bitte? Er weint, weil er sieht, dass die anderen nicht sehen, was Gottes Zusage in der Situation ist und dass sie leiden. So identifiziert sich ein Vorbild mit dem Problem des Gegenübers. Nicht du, sondern wir. Es geht aber auch um Gottes Zusage für das Volk. Josua wusste, das Land kriegen wir, weil Gott es gesagt hat. Und der nächste Vers. Und sie sagten zum ganzen Volk, Josua und Kaleb, das Land, das wir durchzogen und erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Was hat er damit gemacht? Er hat Gottes Zusage für diese Situation in diese Situation hineingesprochen. Das ist das A und O, was wir tun, wenn wir miteinander reden und es kritisch und ernst wird. Wir sprechen Gottes Wahrheiten, Zusagen in diese Situation hinein. Warum? Weil sie Mut machen. Und sie zeigen auf, dass es Sinn macht, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch die Zusagen aus der Bibel kennen. Wer die Bibel nicht liest, kennt sie nicht. Was will ich dann zurufen? Gott liebt dich, okay, das funktioniert, aber es gibt konkretere Zusagen in der Bibel. Lernen wir sie. Dass wir in so einer kritischen Situation anderen Mut machen können, indem wir sagen können, aber Gott weiß das. Nächster Vers. Wenn der Herr uns wohlgesinnt ist, bringt er uns hinein und gibt es uns. Es ist ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn die Situation im Leben schwer wird und wir mit Menschen reden, dann schauen wir nicht auf unsere Kraft. Wir sagen nicht, kannst du nicht noch ein bisschen dich anstrengen, sondern wir holen unseren Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, rein in die Situation und sagen, unser Herr hat diese Zusage gemacht und er ist treu, er wird sie halten. Wir legen 100% da rein, dass er das kann, voller überzeugt hat. Und das ist der Unterschied, dass die Welt nicht hat, das gibt Hoffnung. Das gibt den Rettungsring, den die anderen nicht haben, weil wir Gott reinholen und er eine Tür öffnet, die bislang immer verschlossen war. Und jetzt kommt ein bisschen was Schwieriges, aber ich möchte es euch erklären, ihr werdet es gleich sehen. In so einer Situation, die kritisch ist, und wir mit Menschen reden, müssen wir so handeln oder so glauben, dass Gott 100% erledigt. Und ich sag's euch, wenn ich bete für Menschen, auch für Kranke, ich bete voller Überzeugtheit, dass Jesus ihn jetzt heilen kann. So bete ich. Weil mein Gott ist groß, das ist kein Problem für ihn. Er spricht und es wird, dann kann er auch hier jetzt das tun. Und gleichzeitig handle ich so, als ob mein Zutun wichtig ist, damit Gott ins Ziel kommt. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Bevor das mit den Kundschaftern waren in Kanaan, war dieser Josua Heeresführer. Und zwar im Kampf gegen die Amalekiter. Kennt ihr das? Sonntagsschulkinder kennen das. Mose hat die Arme hochgehoben und solange er die Arme oben hatte, war das Volk im Sieg. Wenn er müde wurde, die Arme runterging, hat das Volk verloren. Glaubt ihr, da ist keiner irgendwie mit kaputten Beinen oder tot aus der Schlacht rausgekommen? Da sind einige gefallen. Und das weiß auch der Josua, wenn er das hier sagt. Er weiß, das geht nicht ohne Preis. Und doch sagt er, Gott hat gesagt, wir können in das Land Kanaan eingehen, wir werden es einnehmen und werden es tun. Es wird ein bisschen was kosten. Der eine oder andere wird sterben, der eine oder andere kommt ohne Beine nach Hause. Aber wenn Gott sagt, es ist unser Weg, dann gehen wir mit ihm den Weg dadurch. Wir glauben so, als ob er alles gibt und wir handeln so, als ob unser Zutun wichtig ist, damit Gott an sein Ziel kommt. Was wäre passiert? Die wären so am Zaun gestanden von Kanaan, wären nicht reingelaufen und gesagt, Gott, mach mal kurz Platz. Was wäre passiert, wenn Mose die Arme, naja gut, steckt es in die Hosentasche, das kann ja der Herr gut selber machen, der braucht meine Arme nicht. Glaubst du, das hängt nicht von dir ab? Möchte Gott nicht sein Reich mit dir bauen? Hat er dich nicht talentiert? Einen Mund gegeben, dass du redest wie ein Vorbild? Handelst wie ein Vorbild? Der nächste Vers. Lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Oh, lese ich da richtig? Nur weil ich Angst habe vor Gottes Plänen, also die hatten Angst davor, ins Land zu gehen, ist Gottes Plan, ist mir das Sünde. Aber so schreibt es Josua. Er sagt, hey, wenn du dich gegen Gottes Pläne auflehnst, dann ist es dir Sünde. Und er warnt, angemessen, seht ihr, kurz und bündig. Angemessen warnt er. Und die Warnung ist sehr wichtig, weil wir Menschen ganz häufig uns vor den irdischen Dingen mehr fürchten, als vor dem, was vor Gott in Ewigkeit besteht. Mein Kind wird in der Schule verprügelt. Schlag zurück, sorg dafür, dass er das nicht mehr macht. Weil ich Angst habe, dass mein Kind verprügelt wird. Ja, ist okay. Aber vor Gottes Augen ist die Lösung vielleicht nicht okay. Ich glaube, sie ist nicht okay. Aber wir haben Angst davor, dass das Irdische schlimmer ist als das, was hinterher rauskommt vor Gott. Das ist Menschenfurcht und das taugt nicht als Vorbild. Ein Vorbild warnt also vor Sünde, aber angemessen und hilfreich. 9. Vers. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden leichte Beute für uns sein. Sie haben jeden Schutz verloren, aber uns steht der Herr zur Seite. Ihr braucht also keine Angst vor ihnen zu haben. Wer Menschenfurcht über Treue gegenüber Gott empfiehlt, ist kein Vorbild. Könnt ihr einfach vergessen. Und wenn ihr mit Leuten redet, die hier vorne stehen, in irgendeinem Gottesdienst und euch Menschenfurcht beibringen, verlasst den Raum. Haut ab, sagt Danke, brauche ich nicht. Wenn Menschen euch erzählen, ja, die Gesellschaft hat sich geändert, das ist jetzt halt so. Jetzt dürfen alle mit allen und jeder kann sein, was er will, muss jetzt akzeptieren, mein Freund. Das Zahn der Zeit ist vorangeschritten. Also sonst äckst ja auch an, gell, bist ein bisschen so der alte weiße Mann, so ein konservativer Christ. Wenn dir Menschenfurcht gelehrt wird hier vorne, verlass den Raum. Gottes Treue steht über der Menschenfurcht, weit drüber. Als Vorbild lehre ich nicht Menschenfurcht, sondern Gott treu zu bleiben, egal wie schwer die Situation ist. In dem Vers, den ich gerade gelesen habe, steckt noch mehr drin. Es heißt hier, aber uns steht der Herr zur Seite. Und das ist dieses Thema, wo Josua seinen Namen gerecht wird. Der Herr ist Rettung. Egal wie schwer die Situation ist, egal ob vor dir gerade jemand ein sterbender Mensch ist, egal ob jemand gerade die Krebsdiagnose bekommen hat oder sonst wie, wir dürfen als Vorbild immer Gott reinholen und sagen, der Herr ist Rettung. Immer, wir stellen das über alles drüber, wenn wir mit Menschen in so kritischen Situationen reden. Die Geschichte geht weiter und ihr wisst selber, hat das Volk auf dieses Vorbild gehört? Nein. Nein. Die haben rebelliert, weil 10 Idioten so einen Quark erzählt haben. Nochmal zurück zu uns, gell, deutsche Gehemmtheit und so weiter. Warum glauben wir so häufig, dass wir kein Vorbild sind? Kann das daran hängen, dass wir auf das Ergebnis schauen und sagen, ja, wenn ich so ein tolles Vorbild wäre, da wird ja viel mehr passieren. Dann könnte ich sagen, ja, ich habe Beweis. Aber unter uns, wie ist es mit Jesus? Ist er ein Vorbild? Ist er erfolgreich? So zahlenmäßig, Menschen? Und dann ist er aber kein Vorbild. Aber so gehen wir mit uns um. Warum? Ein Vorbild zählt nicht danach, was das Ergebnis ist, sondern ein Vorbild prüft seine Treue zum Herrn. Das ist ganz wichtig. Ansonsten verurteilst du dich völlig umsonst. Auch Jesus sagt, hey Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel. Aber ihr wolltet nicht. Ein Vorbild ist nicht verantwortlich dafür, was beim Gegenüber passiert. Aber ein Vorbild ist dafür verantwortlich, wie es redet. Gut, angemessen und hilfreich. Und bei Josua konnte man das gerade eben lernen, wie das geht. Und ich würde mich so sehr freuen, wenn wir in den Gesprächen miteinander, wo es kritisch wird, anfangen, so miteinander zu reden, Gott reinzuholen, so wie das der Josua auch gemacht hat. Und damit wir das nicht vergessen, ihr wisst, ich bin so ein bisschen der nachhaltige Fan, habe ich 2 Sachen vorbereitet. Zum einen, kannst du das durchgehen lassen? Rechts, links, ein Papier für mich, danke. Die Lust haben, einen Wochenzettel. Da steht Montag, Dienstag, Sonntag und so weiter drauf. Und hier stehen genau die Tops drauf, die ich gerade eben erklärt habe. Gut, angemessen, Gott reinholen, keine Menschenfurcht und so weiter. Und jeder von uns hat solche Gespräche. Es geht nicht um den Kaffee oder Brötchen, willst du Marmelade oder nicht, sondern das ernsthafte Gespräch. Und wenn es nur eines ist diese Woche, und wenn ihr mutig seid, dann nehmt ihr diesen Zettel, nachdem ihr das Gespräch hattet, und füllt es für euch aus. Und sagt, jawohl, das habe ich gemacht. Habe ich nicht gemacht, schade. Habe ich gemacht, gut. Habe ich gemacht, gut. Habe ich nicht gemacht, oh, Herr, ich möchte da treu bleiben. Und wenn ihr noch mutiger seid, dann sucht ihr einen Partner und gebt ihm das. Tico, ich habe mit dir jetzt Mittwoch, da haben wir uns ein bisschen, ne? Ich gebe dir den Zettel, füll den für mich aus. Sag, du es erlebt hast, weil es soll hilfreich sein. Mein Gegenüber soll das annehmen können. Ihm soll es helfen. Ja? Also das da hier ist eine Möglichkeit, dass wir das Reden als Vorbild in kritischen Situationen nochmal lernen. Und der zweite Teil ist der, ich biete es euch wieder an, in unserer App gibt es eine Gruppe, die hat dieses Logo, was wir hier gesehen haben. Wenn ihr mitmachen wollt diese Woche nochmal, das ist unabhängig von diesem Zettel, nochmal das Thema zu vertiefen, dann geht in der App auf diese Gruppe, das seht ihr dort, klickt, ich möchte beitreten, ihr wollt dazugehören, dann werden wir eine Woche miteinander so 2-3 Mal die Woche nochmal drüber reden, vielleicht kleine Gedanken, kleine Fragen beantworten von euch und einfach ein bisschen enger zusammenwachsen und sagen, Herr, mir ist es wichtig, ich möchte Vorbild sein, auch in Reden in kritischen Situationen. Das wäre zwei Möglichkeiten, wie ihr dieses Thema einfach vertiefen könnt. Und oben sind alle Bibelverse drauf, könnt ihr euch nochmal reinlesen. Ich möchte zum Abschluss einfach beten und euch den Segen zurufen. Lasst uns aufstehen, bitte. Herr, ich danke dir von Herzen dafür, dass wir Josua haben, dass er uns ein Vorbild ist und dass wir lernen dürfen, wie das in der Anwendung funktioniert, dass wir in kritischen Situationen auch gut, angemessen und hilfreich miteinander reden. Du bist der Herr, du bist derjenige, der sagt, wie es geht. Und so bitte ich dich, Herr, dass du jedem Einzelnen hier hilfst, dass wir uns bewusst werden, dass wir Vorbild sind, dass wir uns bewusst werden, Herr, dass wir es nicht darauf ankommen, was das Ergebnis ist, sondern ob wir dir treu dienen und den Nächsten voll Liebe begegnen. Unsere Kleider zerreißen, Herr, weil wir das Leid sehen vom Nächsten. Segne uns bitte darin, Herr. Sei du Herr, sei du Sieger. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch einen guten Sonntag.